Für diejenigen, die mich vielleicht noch nicht kennen, weil ich zwar öfters hier bin, aber jetzt doch nicht jede Woche. Ich heiße Gernot Elzner, ich komme aus Karlsruhe und ich darf schon seit vielen, vielen Jahren befreundet sein mit Andreas und mit Andi. Andreas hat es, glaube ich, schon lange keiner mehr gesagt. Mit Andi und Mel, aber dann mittlerweile auch mit ganz, ganz vielen Menschen hier in der Gemeinde, die mir echt wichtig sind und ans Herz gewachsen sind. Wir dürfen Teil sein von dem, was ihr als Missionare in die Welt sendet. Wir sind jetzt nicht irgendwo auf einer fernen Insel, sondern im heidnischen Deutschland und im heidnischen Mallorca, wo die Leute hingehen, um sich zu betrinken. Auch einige Schweizer kann man dort antreffen. Und da versuchen wir, Menschen von Jesus zu erzählen. Und das Ganze tun wir durch zwei Dienste, durch Gospel Tribe und durch Reach Mallorca. Und ich habe gedacht, zumindest die ersten zwei Minuten möchte ich euch gerne ganz kurz mal erzählen, was bei uns gerade passiert. Ich habe euch auch ein Bild mitgebracht. Und zwar hat sich tatsächlich ein Traum erfüllt, den ich schon viele Jahre im Herzen getragen habe. Wir sind damals nach Mallorca gegangen, um das deutsche Partyvolk zu erreichen, weil das nun mal der Ort ist, wo sie hingehen. Und dadurch, dass ich in Amerika studiert habe, weiß ich aber, dass die Amerikaner auch so ihre Spots haben, an die sie gerne gehen. Und zwar Cancun, Mexiko gehört da dazu. Ist mal in zwei Stunden hingeflogen, ist ganz billig. Und immer wenn dann amerikanische Studenten ihre Spring Break haben, so eine Woche, wenn die Prüfungen vorbei sind, dann reisen sie nach Cancun. Und ich war vor 3 Jahren am Strand von Cancun gesessen, weil wir einen Einsatz in Zentralmexiko gemacht haben und mein Rückflug mich eben über Cancun geführt hat. Hätte auch anders fliegen können, aber man muss ja dann Prioritäten setzen einfach. Und ich saß da mit meinem Notizbuch und habe auf den Strand geguckt, bin durch die Partyzone gelaufen und habe gedacht, das fühlt sich eigentlich alles an wie in Mallorca auch. Und dann habe ich da so aufgeschrieben, wie toll das wäre, dass wir da ein Team hinsenden könnten. Und jetzt ist tatsächlich im Moment gerade ein Team in Cancun. Es sind 20 Leute losgegangen. Es hätten auch 40 sein können, wir konnten die Leute gar nicht mitnehmen. Und jetzt habe ich heute Morgen noch die Videos geschickt bekommen. Wenn irgendjemand mit mir auf Instagram verbunden ist, kann er es in meiner Story sehen. Und die haben da einfach so einen Beach-Gottesdienst aufgebaut und da sind Massen von Leuten drumherum. Und das zu sehen, dass das, was einfach nur ein Traum war, sich da gerade jetzt vor unseren Augen erfüllt, das ist wirklich großartig. Und die allermeisten, die dabei sind, sind Schweizer. Jetzt dürft ihr klatschen. Ja. Das Thema, über das ich heute Morgen sprechen möchte, ist bei Jesus in die Lehre gehen. Ich weiß nicht, wer von euch eine Lehre gemacht hat in seinem Leben. In Deutschland wollen ja alle nur noch studieren, bis sie 30 sind. Ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist. Ich glaube, in der Schweiz, da ist eine Lehre noch etwas, was man seinen Kindern empfiehlt und sagt, geh eine Lehre, das ist was Gutes, mach das. Und ich glaube tatsächlich, dass wir als Christen aufgefordert sind, bei Jesus in die Lehre zu gehen. Bevor ich aber darüber sprechen möchte, habe ich eine kleine Aufgabe für euch. Und zwar würde ich euch bitten, mal mit einer Person neben euch zusammenzugehen. Und ihr habt nur eine Minute Zeit. Und versuch mal, in einem einzigen Satz zusammenzufassen, was es für dich bedeutet, ein Christ zu sein. Stell dir mal vor, die Person neben dir kommt zum ersten Mal in die Schweiz, hat keine Ahnung, was Christen sind und du müsstest der Person jetzt in einem Satz erklären, was ein Christ ist. Darfst ein Komma setzen und einen Halbsatz noch hinterher schieben. Versuch das mal bitte, ihr habt eine Minute Zeit. Komm, gib mal deinen besten Versuch. Was ist ein Christ? Ich habe noch 30 Sekunden, jetzt muss die andere Person noch, wenn sie noch nichts gesagt hat. Okay, ich merke, dass so langsam das Stimmengemurmel abnimmt. Deshalb vermute ich, dass jeder mal seinen Versuch zum Besten gegeben hat. Ohne dass ich jetzt bei euch allen nachfragen kann, was da jetzt genau bei euch gesprochen wurde. Ich nehme mal an, dass in vielen eurer Zweiergruppen es sowas hieß wie, ein Christ ist jemand, der Jesus nachfolgt. Bei wem würde es ungefähr stimmen? Okay, okay. Das wäre auch die erste Hälfte von meiner Definition. Ich habe ja gesagt, ihr dürft ein Komma setzen. Also, ich glaube, ein Christ ist jemand, der Jesus nachfolgt. Und jetzt würde ich aber ein Komma setzen und noch einen zweiten Teil dazu sagen. Und der auch andere aufruft, Jesus nachzufolgen. Ja? Die erste Hälfte ist, ich folge Jesus nach. Aber ich glaube, ein Christ ist dann auch jemand, der andere Menschen in Nachfolge ruft. Der anderen Menschen beibringt, was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Ich habe euch hier mal was mitgebracht, das ist ein Staffelholz. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht damals in der Schule in der Leichtathletikmannschaft war oder sich zumindest das bei den Olympischen Spielen gerne mal anschaut. Da gewinnen ja immer die Jamaikaner oder die Amerikaner, habt ihr vielleicht schon mal beobachtet, so 4x400 Meter Lauf. Und so ein Staffellauf, der funktioniert auf die Art und Weise, einer rennt so schnell er kann. Und dann kommt er auf diese Zone zugelaufen und sprintet mit voller Geschwindigkeit rein. Also der macht jetzt nicht 20 Meter so vor der Linie, fängt er an, langsam zu machen. Der sprintet mit voller Geschwindigkeit rein, sogar noch über die Linie. Und der, der dann das Staffelholz aufnehmen muss, der fängt in der Zone schon an zu sprinten. Und dann laufen sie nebeneinander und dann nimmt er das und es geht einfach weiter. Schon mal gesehen, Staffellauf? Und wenn ihr euch jetzt mal darüber Gedanken macht, dass Jesus auf dieser Erde nur 3 Jahre Zeit hatte, um dafür zu sorgen, dass wir im Jahr 2024 hier in Luzern sitzen und immer noch an ihn glauben. Ich glaube, da musste Jesus sich eine richtig gute Strategie überlegen, dass diese Botschaft, dass er König der Könige und Herr aller Herren ist, dass die nicht verloren geht. Und ich habe mir das mal wirklich so durchgedacht. Jesus hat kein einziges Buch geschrieben, dass man irgendwie denjenigen, die danach kommen würde, übergeben würde, dann wüssten sie, was Jesus gesagt hat, haben andere über ihn gemacht. Es gab kein Social Media. Keiner konnte die Predigt von Jesus, die Bergpredigt, auf YouTube hochladen oder über Instagram vermarkten. Gab's nicht. Jesus war jemand, der hatte eine 100%ige Erfolgsquote. Wenn der für jemand gebetet hat, dann musste er nicht hinterher sagen, oh, ich weiß jetzt auch nicht, warum das heute nicht geklappt hat, sondern der hat gebetet und jeder Mensch wurde geheilt, dem Jesus Heilung zugesprochen hat. Also 100%ige Erfolgsquote. Wenn ich Jesus Marketingmanager gewesen wäre, hätte ich gesagt, Jesus, wir machen jetzt jeden Tag mit 20.000 eine Veranstaltung, du heilst möglichst viele, weil in 3 Jahren ist Sense, bis dahin muss das Ding stehen. Aber wenn ihr euch mal überlegt, was im Kern wirklich die Strategie von Jesus war, dann ist es genau das, was ich gerade in meiner Definition festgehalten habe. Was Jesus gemacht hat, ist, er hat sich 12 komplett unfertige Menschen ausgesucht und hat in die investiert. Er hat das Leben mit ihnen geteilt, die durften dabei sein, wenn er geschlafen hat, wenn er müde war, wenn er aufs Klo musste, wenn er mit den Pharisäern gestritten hat, wenn er Tote auferweckt hat, wenn er im Garten Gethsemane verzweifelt ist und gesagt hat, nimm diesen Kelch von mir. Sie durften einfach bei Jesus in der Lehre sein. Sie durften ihn beobachten bei allem, was er getan hat. Das war die Hauptstrategie von Jesus. Er hat das Staffelholz an diese 12, so unfertig wie sie waren, weitergegeben. Und er hat gesagt, jetzt seid ihr dran und jetzt lauft ihr euren Lebenslauf und dann gebt ihr es weiter und dann gebt ihr es weiter und dann gebt ihr es weiter. Und der Grund, warum du heute hier sitzt, ist, weil irgendjemand im Lauf der Geschichte das Staffelholz genommen ist, in seiner Generation gelaufen ist und es dir übergeben hat. Und wenn wir das mal so betrachten, dann glaube ich, dass tatsächlich das Christentum immer nur eine Generation davon entfernt ist, auszusterben. Wenn irgendeine Generation sagt, keine Lust mehr. Ich habe gerade Urlaub von Gott. Ich leiste mir gerade eine Krise. Ich will nicht mehr. Das ist gleichbedeutend mit, dass wenn du die Olympischen Spiele anguckst und ein 400-Meter-Läufer einfach in der Zone stehen bleibt und sagt, nee, heute laufe ich nicht. Total irrsinnig, ne? Aber bei Jesus, da geht es um so viel mehr, als dass man eine Goldmedaille im 400-Meter-Lauf gewinnt. Seid ihr da? möchte euch gerne drei Punkte mitgeben heute, was ich glaube, was es bedeutet, bei Jesus in die Lehre zu gehen. Und ich fange mal mit diesem Satz hier an. Der ist so ein bisschen die Grundlage für meine drei Punkte. Der kommt von einem Mann, der heißt John Mark Comer. Das Buch gibt es noch nicht auf Deutsch, aber dieser Satz, der begleitet mich schon ein paar Wochen. Und er hat gesagt, Nachfolge bedeutet, bei Jesus zu sein, bevor wir irgendetwas tun oder etwas umsetzen oder etwas weitergeben, bedeutet es erstmal, bei Jesus zu sein. Darüber möchte ich gleich sprechen. Es bedeutet, so zu werden, wie Jesus ist, wie Jesus zu werden und dann wie Jesus zu handeln. Das bedeutet, Jesus nachfolgen. Das bedeutet, bei ihm in die Lehre zu gehen. Es bedeutet, bei Jesus zu sein. Es bedeutet, wie Jesus zu werden und dann wie Jesus zu handeln. Lass uns mal mit dem ersten Punkt anfangen. Ich habe es mal einfach genannt, erst sein, dann tun. Wer von euch hat sich schon mal nach Veränderung in seinem Leben gesehnt? Irgendeine Charaktereigenschaft, mit der du struggles, die du irgendwie gefühlt geerbt hast von deinen Eltern oder von deinem Umfeld. Einfach eine Schattenseite, die deine Persönlichkeit mit sich bringt. Und du wünschst dir Veränderung, du guckst in den Spiegel und du denkst, so mag ich nicht sein. Ich glaube, jeder von uns, ne? Und dann kennen wir ja auch alle das Gefühl, dass wir irgendwelche Dinge lesen, die wir vielleicht als Christen tun sollten. Wir sollten Menschen lieben, wir sollten barmherzig sein, wir sollten anderen von Jesus erzählen. Und irgendwie, das liest du in einem Buch oder du hörst es in der Predigt und dir entsteht so ein latent schlechtes Gewissen. Und was machst du dann? Was ist die natürliche Reaktion? Du versuchst, dich anzustrengen. Ja? Du sagst, ich versuch's mit aller Kraft, mich in dem Punkt zu ändern. Unser ganzes Denken, und so bin ich auch von meiner Person her, ist ganz stark auf das Tun ausgerichtet. Und das ist etwas Gutes und etwas Richtiges. Aber dieser Punkt, den ich gerne heute mit euch besprechen möchte zu Anfang, ist, dieses Nachfolgen und auch dieses Tun und auch dieses Verändern, das fängt damit an, dass wir sind. Schaut euch mal diesen Vers an. Ich habe ja gerade gesagt, Jesus' Strategie war, sich 12 Nachfolger zu suchen, in die er investiert hat. Finden wir in Markus Kapitel 3. Und da heißt es mal Folgendes. Jesus erstieg auf den Berg und er ruft zu sich die, die er wollte. Und sie kamen zu ihm und er berief 12. Und jetzt schaut mal auf diesen Satz. Ich hoffe, ihr könnt es ganz gut lesen. Er berief 12, damit sie bei ihm waren. Wozu hat er sie berufen? Dass sie bei ihm sind. Sie sollten bei ihm sein. Der erste Ruf, den Jesus ihnen gegeben hat, war, dass sie in seiner Nähe sein sollen. Und dann kommt der zweite Teil, damit er sie aussandte, zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Aber alles, was wir für Jesus tun, es fängt an damit, bei ihm zu sein. Und das ist etwas, was wir oft megamäßig vernachlässigen. Aber dieses bei Jesus sein, das ist der Moment, wo die Veränderung stattfindet. Vorhin kam der Simon rein. Kennt ihr den Simon hier, der am Keyboard steht? Simon, hebt mal kurz die Hand. Und der Andi hat den Simon angeguckt und hat gesagt, oh Simon, bist braun geworden. Und dann hat der Simon gesagt, ja, ich war Skifahren in den Bergen und anscheinend gab es schönes Wetter in der Schweiz. Und was passiert, wenn man in den Bergen Ski fährt? Und die Sonne kommt raus, du wirst schön braun. Letzte Woche war ich noch auf Mallorca, ich habe dort Staff-Teachings gemacht und einer von den Mitarbeitern, das hat so eine Nebenrolle, der war mittags mal 4 Stunden weg und der war früher mal Radprofi. Und dann kam der zurück nach 4 Stunden, ich habe mir gesagt, du bist aber braun geworden, was ist denn passiert zwischen heute Morgen und heute Nachmittag? Und ich sage, ja, ich war Radfahren. 4 Stunden in der Sonne und auf einmal hast du einen schönen Teint. Jetzt, was musst du tun, damit du so einen schönen braunen Tag kriegst? Du musst gar nichts, du musst dich einfach nur der Sonne aussetzen. Und die Sonne macht das ganz automatisch. Du musst nicht auf den Ski die ganze Zeit ein Signal an deine Pigmente geben, gell, heute reagiert ihr aber auf besondere Weise und strengt euch an und überhaupt, sondern es passiert einfach automatisch. Du guckst in die Sonne und die Sonne, die verändert dich, die färbt dich. Und genauso ist es mit der Nachfolge mit Jesus. Das heißt mal im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18, wir werden umgestaltet, wir werden verändert in das gleiche Ebenbild wie Jesus, indem wir was tun? Indem wir ihn einfach nur anschauen. Wenn du Zeit nimmst zum Sein in der Gegenwart Jesu, einfach bei ihm bist, dann passiert etwas mit dir. Der Heilige Geist, der verändert dich. Und auf einmal merkst du, krass, in meinem Leben, Dinge, mit denen ich immer gestruggelt habe, die haben sich auf einmal verändert. Dinge, die mir so schwer fallen, sie zu tun, sie gehen mir leichter von der Hand, weil Gottes Gegenwart mich verändert. Jesus' Strategie war, kommt erstmal zu mir, ohne dass es um irgendwas tun geht. Seid ihr da? So, mein zweiter Punkt heute. Ich glaube, dieses zu Jesus in die Leere gehen, Jesus nachzufolgen, das hilft uns, unser Leben zu ordnen. Ich zeige euch mal hier einen Teil vom großen Missionsbefehl in Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Und ich möchte euch bitten, mal den ersten Teil zu ignorieren und beim zweiten Teil richtig aufzupassen. Also, hier steht, Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und er sprach. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bis dahin ist alles klar. Und wir speichern das oft ab als, das ist der Auftrag, dass wir gehen sollen, anderen von Jesus erzählen. Stimmt auch. Aber wir verpassen dabei den wichtigsten Teil dieses Verses, der meiner Meinung nach jetzt kommt. Und jetzt hört mal. Und dann sollt ihr die Menschen lehren, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Ihr sollt sie lehren, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und ich siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wenn wir das Wort lehren hören, dann denken wir oft an einen, der vorne steht und irgendwas von sich gibt. Oder an einen Professor, der eine Vorlesung hält. Das ist unser Verständnis von Lehren. Jetzt, wenn du bei jemandem mal in die Lehre gegangen bist, dann weißt du, dass Lehren auch ganz anders aussehen kann. Da steht ein Meister mit einem 16-Jährigen an einem Stück Holz. Und er sagt, komm, ich zeig dir mal, wie man die Maschine bedient, ohne sich die Finger abzuschneiden. Und das muss kein großer Redner sein. Der kann das auch in den Bart brutteln. Der kann auch dadurch lernen, dass er einfach die Hand richtig führt. Der lernt dadurch, dass er in dem Moment sagt, hey, pass mal auf. Und dann lehrt er dem, wie man das Holz abschneidet und wie man es zusammenschraubt und wie daraus irgendwann ein Schrank oder ein Bett wird. Habt mal bei Lehren nicht so sehr vor Augen, wie jemand große Reden schwingt, sondern wie jemand einem ganz praktisch zeigt, wie man etwas umsetzt. Und jetzt geht's bei diesem Missionsbefehl nicht in erster Linie darum, wie man Holz schneidet, sondern es geht darum, Menschen praktisch beizubringen, wie man all das, was Jesus gelehrt hat, praktisch im Leben umsetzt. Lies doch mal die Bergpredigt. Da geht es darum, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Da geht es darum, dass wir nicht am Geld hängen sollen, sondern großzügig sein. Da geht es darum, wie wir damit umgehen sollen, wenn Leute uns richtig beschissen behandeln und wir mega verletzt sind und sie am liebsten sonst was mit ihnen machen würden und wie wir dann damit umgehen sollen. Dann steht da irgendwie drin, wie man sein Leben in einer Art und Weise aufbaut in seinen Beziehungen und im Umgang mit allem anderen, dass es gelingt. Und jetzt sagt Jesus, der Auftrag für Jünger ist, erstmal das selber zu lernen und dann es anderen beizubringen, wie man sein Leben gemäß der Lehre von Jesus auf die Reihe kriegt. Das ist Jüngerschaft. Ich möchte euch jetzt mal eine Geschichte von meinem Sohn erzählen und ich mache das nur, weil er nicht hier ist und 11 und nicht auf Social Media. Ich glaube, ich darf es erzählen. Mein Sohn, der hat sich taufen lassen vor 1,5 Jahren. Fand ich mega. Stand da vorne als kleiner Knirps, ich will Jesus nachfolgen und dann ist er da runter ins Wasser getunkt worden. Das hat er ernst gemeint, das war ein Moment, wo ihm Gott richtig begegnet ist. Aber nur weil mein Sohn Josia, und da kannst du auch irgendeinen anderen Namen einsetzen, da entschieden hat, dass er sich taufen hat lassen und gesagt hat, ich will mit Jesus leben und es auch ernst gemeint hat, heißt es noch lange nicht, dass alle Lebensbereiche auf Jesus ausgerichtet sind und er die Lehre Jesu befolgt. Das macht Sinn, oder? Es war Elternabend letzte Woche und ich erzähle gar nicht von den Gesprächen, die ich mit den Lehrern hatte, sondern ich würde einfach mal sagen, an Selbstvertrauen fehlt es ihm nicht. Und dann gab es da im Klassenzimmer so Blätter mit Bild drauf von jedem Kind und dann war eine Frage, was wünschst du dir für die Zukunft? Dann habe ich so bei den ganzen Kindern gelesen, Frieden für die Welt, dass niemand in meiner Familie krank wird, dass wir alle glücklich sind. Ich habe fast geweint. Und dann habe ich so bei meinem Sohn geguckt, ich will mal reich werden. Jetzt kam ich vor 2 Tagen ein bisschen später nach Hause und hat schon fast geschlafen. Ich bin nochmal rein, um ihm gute Nacht zu sagen. Und dann war er so im Halbschlaf und hat gesagt, Papa, ich muss dir was erzählen, ich habe jetzt ein Business. Und dann habe ich gedacht, ja, erzähl mal, ja, ich kaufe Wassereis und Capri-Sonne und ich vercheck die in der Schule und ich habe da eine riesen Gewinnmarge. Also Gewinnmarge hat er nicht gesagt, aber ich kaufe die für 5 Cent und verkaufe die für 50 und die kaufen das alle. Und ich so, oh, wow. Und dann hat er gesagt, und Papa, ich habe auch Angestellte, 4 Stück. Also er trägt das Geschäftsrisiko und die anderen verchecken das und werden am Gewinn beteiligt, aber ist auch klar, er ist der Chef, er trägt das Risiko. Und dann habe ich erst noch so gesagt, ja, Josi, aber weißt du, man muss aber seine Angestellten dann auch gut behandeln und so. Und irgendwas in mir war dann, wo ich gedacht habe, eigentlich finde ich das cool, dass mein Sohn das so macht. Ich finde das eigentlich richtig cool, wie kann ich ihn da so unterstützen? Und dann habe ich aber zu ihm gesagt, und jetzt wurde es ein bisschen haarig, ich habe dann gesagt, weißt du, Josi, du bist jetzt in der 5., aber ich weiß, in der 7. Klasse werden auch Sachen vercheckt, die würde ich dir jetzt nicht empfehlen. Da geht es dann zum Beispiel um Vapes. Und in Deutschland wird jetzt gerade Haschisch legalisiert. I don't know, was da noch passiert. Dann habe ich nur mal das Thema Vapes angesprochen. Vapes, das sind so Zigaretten, die man nicht anzündet, sondern so, ja, ihr wisst, was das ist. Und dann fragt er mich, ja, was ist daran schlimm? Und dann sage ich, Josia, weißt du, dadurch werden Leute süchtig. Ja, aber wenn das gut geht, das ist doch denen ihr Problem, wenn die das kaufen. Ich nehme das ja nicht. Oh, habe ich schon gemerkt, das kippt irgendwie das Gespräch. Und dann habe ich gesagt, weißt du, Josia, da werden nicht nur Vapes kommen, sondern da werden auch Sachen anfangen, in den Klassengruppen zu sein, WhatsApp und so weiter. Und da habe ich gesagt, Josia, du musst jetzt entscheiden, wenn diese Dinge zum Gespräch werden, wie du darauf reagieren wirst. Weil wenn du erstmal drin bist, dann machst du das wahrscheinlich einfach mit. Und dann kam das nochmal raus und dann hat er gesagt, ja, aber Papa, ich will Geld machen. Und dann habe ich gesagt, Josia, du wirst an den Punkt kommen, wo du dich entscheiden musst, ob du das tust, was richtig ist, oder ob du das dem opferst, dass du einfach mehr Geld machen willst und es dir das zurechtlegst. Weil dann habe ich zu ihm gesagt, am Ende, Josia, wird die Frage sein, was ist dir wichtiger, Geld oder deine Nachfolge mit Jesus? Und auf einmal sind wir mitten in der Bergpredigt. Weil was hat Jesus da gesagt? Er hat gesagt, du kannst nicht mir und dem Mammon dienen und du wirst den einen vernachlässigen und dem anderen nachlaufen. Und das ist genau das, was ich meine. Versteht ihr, diese Entscheidung für Jesus, die ist so oft isoliert von dem, was unser Denken erfüllt. Und wir müssen es schaffen, mit Gottes Hilfe, dass wir das, was Jesus gelehrt hat, anpassen. Auf das Commitment abstimmen, das wir mal gegeben haben, wo wir gesagt haben, ich folge Jesus nach. Seid ihr dabei? Jesus nachzufolgen, das ist mehr einen Weg zu gehen, als eine Botschaft zu kennen. Ich habe euch hier ein schönes Bild aus der Schweiz am Klettersteig. Das habe ich vor ein paar Jahren entdeckt für mich. Also das bin nicht ich und da war ich auch noch nicht, aber ich habe das Klettersteig gehört und habe ich mir so einen schönen Klettersteigführer gekauft. Dann habe ich das so durchgeblättert, was es alles für Klettersteige gibt und habe mir das so vorgestellt, wie das ist, das umzusetzen. Und habe gedacht, das ist bestimmt richtig toll. Bis ich dann meinen ersten Klettersteig gemacht habe, so einen in der D-Kategorie und so, und du da am Berg hängst und bitte lass mich nicht sterben. Und du nur dankbar bist, wenn einer, der Erfahrung hat, dir vorausläuft und ein bisschen gucken kannst, wo du deinen Fuß hinsetzen kannst. Und ihr Lieben, das ist so wichtig zu verstehen. Jüngerschaft bedeutet nicht, dass wir hier Sonntag für Sonntag Dinge hören und die auch gut finden, sondern Jüngerschaft bedeutet, dass wir uns einladen lassen, einen Weg zu gehen, der allumfassend ist, einem Führer hinterherzulaufen, die Aussicht zu genießen und manchmal an gewissen Passagen zu zittern und auch vor allem zu wissen, wenn du erstmal in dem Ding drin bist, dann kommst du nicht mehr raus. Klar kann ich irgendwo bei der Bergwacht anrufen und dir für ein paar tausend Franken einen Helikopter bestellen, aber eigentlich muss man das Ding zu Ende laufen. Und so ist es mit Nachfolge auch. Letzter und dritter Punkt. Jüngerschaft bei Jesus in der Lehre seines Erstsein dann tun. Jesus Nachfolge bedeutet, das Leben zu ordnen. Und das dritte ist, Jüngerschaft bedeutet, nicht nur ich gehe meinen Weg mit Jesus, sondern ich investiere mich gezielt in Menschen. gezielt in Menschen und ich rufe sie auch, Jesus nachzufolgen. In meinem Leben gab es ein paar Menschen, die der Grund sind, warum ich heute hier bin. Das war zuallererst meine Oma, die mich versorgt hat mit allem möglichen christlichen Material, die mir ein Vorbild war, wenn es darum ging, Menschen mit Jesus zu erreichen, die mir ein Vorbild war, wenn es darum ging, heilig und rein zu leben und zu beten. Meine Oma hat wirklich Tag und Nacht gebetet. Es hat abgefärbt in meinem Leben. Dann war es der Pastor, der mich als Jugendlicher ertragen hat. Ich war in einer kleinen Gemeinde, manchmal habe ich mich dahin verirrt am Sonntagmorgen, meistens war ich nur im Jugendkreis und die Gemeinde war ungefähr so groß wie dieser Block hier, also alles ist aufgefallen und ich saß da und ich habe während der Predigt 30 Minuten lang mit meinem Nachbarn geredet. Und er hat es einfach ausgehalten, hat mich geliebt, stundenlang mit mir im Auto gesessen, sich meine Probleme angehört, mit mir gebetet, mich geliebt, das hat mich geprägt. Zu einem späteren Zeitpunkt in meinem Leben, als ich dann vielleicht schon mehr auf dem Weg war, waren es Leute, die an meine Seite gekommen bin und die mir vorgelebt haben, was es bedeutet, große, gewürdigte, anerkannte Leiter zu sein und aber nicht sich darauf einzubilden, sondern einen Weg zu gehen, wo man einfach anderen dient. Ich kann mich noch erinnern, als ich in den USA war und ich bin Teil von so einer Mentoring-Community schon seit 20 Jahren und da kam Leighton Ford, der Schwager von Billy Graham, der Teil von seinem Team war, total anerkannter Mann und er kam und wir kamen da an als junge Männer und dann hat er mit seinen 85 Jahren unsere Koffer ins Haus getragen. Ich weiß noch, ich saß mit ihm in einem Gespräch und innerhalb von 20 Minuten hat er mich gefragt, wo er uns finanziell unterstützen kann und wo er mir ein Stipendium besorgen kann und bei irgendeinem Problem, das ich hatte, ob ich denn mit dem Chef von Pepsi Cola an der Ostküste sprechen will, weil er kennt den und er würde ihn gerne mal fragen, ob der sich mit mir unterhält. Ich hatte es noch nie erlebt, wie jemand alles, was er an Ressourcen hat, einfach nur zur Verfügung stellen möchte und davon rein gar nichts hat. Ich bin deswegen hier. Und das, was ich empfangen habe, das ist, glaube ich, das Normale zu sagen, das gebe ich jetzt auch bewusst an andere weiter. Ich möchte euch einen Vers mal zeigen hier zum Schluss, den ich für ziemlich herausfordernd finde. Schaut mal, was Paulus hier schreibt. Er sagt, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Also der geht zu Leuten hin und er sagt, folg mir nach, mach's so wie ich. Das will ich dich einfach mal fragen heute Morgen. Würdest du dir getrauen, zu anderen Leuten hinzugehen und zu sagen, Peter, jetzt sage ich dir mal was, jetzt mach's das mal einfach so wie ich. Oder würdest du denken, oh Hilfe, so unperfekt und so unfertig wie ich bin, von mir kann man gar nichts lernen. Hey, wenn du denkst, von dir kann man gar nichts lernen, ich möchte dir eine Sache nahelegen. Ich finde nicht, dass das Demut ist, sowas zu sagen. Sondern ich finde in gewisser Weise, dass du damit aufpassen musst, dass du nicht das entehrst, was Jesus in deinem Leben tut. Natürlich gibt es Dinge, wo du anderen sagen kannst, mach's so wie ich. Schau mal, wenn ich mein Leben angucke, da gibt es ein paar Bereiche, wo ich sagen würde, hey, such dir lieber woanders Orientierung. Ich weiß um meine Schwächen, ich weiß, wo meine Baustellen sind. Und da würde ich dann vielleicht mit sehr viel Zögern sagen, ey, ich bin selber auf dem Weg, aber ich glaube, da gibt es bessere Vorbilder. Aber es gibt auch Dinge in meinem Leben, wo ich sage, da habe ich mit Jesus schon was erlebt. Da habe ich schon was begriffen. Da hat Gott schon mein Leben verändert. Und weißt du was, wenn du da struggles, ich möchte dich einladen, komm und guck dir das mal an, wie ich das mache. Komm, teil mit mir das Leben. Komm, ich zeig dir das. Komm, ich bring dir das bei. Und natürlich hat jeder von uns etwas, was er zu geben hat. Und ich glaube, es gibt so viele junge Menschen, die sehnen sich danach, dass es da Leute gibt, die zwei Schritte voraus sind, die ihr Leben öffnen und die sagen, komm, ich zeig dir, wie man in dem Bereich Jesus nachfolgt. Wie man eine Ehe anfängt, wie man mit einer kaputten Partnerschaft umgeht, wie man das Leben führt, wenn man älter wird und man sich über das Ende Gedanken macht, wie man mit Geld umgeht, wie man ohne Sorgen lebt, wie man einfach seinen Alltag auf die Reihe kriegt mit Jesus. Ich glaube, da sind so viele junge Menschen, die sehnen sich danach, dass die ein bisschen älter sind, sagen, komm, ich nehme dich an die Hand. Ich rufe dich in die Nachfolge. Und das, was ich gemerkt habe, was dabei so wichtig ist, ist, dass man sich die richtigen Leute aussucht. Jeder von euch, der schon mal in der Lehre war oder vielleicht sogar selber andere angeleitet hat, der weiß eins ganz genau. Es gibt fast nichts, was man Menschen nicht beibringen kann, wenn sie wollen. Die Bereitschaft, lernen zu wollen, ist so viel wichtiger als Talent. Und deswegen sagt Paulus mal, wenn du Leute suchst, die du in die Nachfolge rufst, dann such dir die, die von ihrer Herzenshaltung her tüchtig sind und bereit sind, auch andere wieder anzuleiten. Wenn du das spürst in Menschen, in die musst du dich investieren. Was er noch nicht kann oder sie noch nicht kann, ist nicht so wichtig. Das kann man alles lernen, wenn die Lernbereitschaft da ist. Und du fragst dich jetzt vielleicht, wie soll ich das machen? Wie soll ich noch in meinem Kalender Zeit rausschneiden, um das irgendjemand beizubringen und ihn an meinem Leben teilzuhaben? Hier ist ein guter Tipp. Überleg doch mal, wie du nicht Menschen noch als zusätzlichen Termin in deinen Kalender einträgst, sondern wie du die Termine, die du hast, nutzt, um darin Menschen zu integrieren. Magst du mit mir einkaufen gehen? Magst du mit mir auf die Dienstreise kommen? Magst du mit mir einen Spaziergang machen? Magst du mir helfen, das Haus zu putzen? Wie viele von euch laden niemand ein, weil sie denken, bevor ich jemand einladen kann, muss ich erstmal 3 Stunden aufräumen? Sag doch einfach, du darfst gerne vorbeikommen, bei uns ist ein Chaos, kannst mir gerne helfen, es aufzuräumen, wir reden miteinander. Und du lachst. Ich glaube, es gäbe Leute, die würden freiwillig 3 Stunden bei dir putzen, wenn sie Zeit mit dir verbringen können. Weil sie etwas sehen in dir, was sie gerne lernen wollen. Was ich euch sagen möchte, und damit schließe ich, ihr Lieben, das, worauf es ankommt, ist, dass wir in der Generation, in der wir leben, das Staffelholz nicht fallen lassen. Sondern dass wir sagen, solange ich lebe, so stümperhaft, wie ich es tue und so unfertig, ich möchte bei Jesus sein, ich möchte nach seinem Wort mein Leben ordnen und ich möchte andere einladen, es mit mir gemeinsam zu tun. Und dabei habe ich auch was zu geben. Amen. Wer nimmt das Holz heute? Ja, heb mal deine Hand, wenn du das Holz nimmst. Okay, komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns doch einen Moment der Stille nehmen vor Jesus und einfach den Heiligen Geist einladen, zu uns zu sprechen. Geh doch in deinem Herzen einfach nochmal diese 3 Dinge durch, über die ich heute gesprochen habe. Ich habe davon geredet, dass Jesus Hauptstrategie war, Menschen in sein Leben einzuladen. Deswegen sind wir hier. Ich habe darüber geredet, dass es wichtig ist, dass wir erstmal zu Jesus kommen und bei ihm sind und dass da die Veränderung stattfindet. Ich habe davon gesprochen, dass es wichtig ist, dass wir nicht nur eine Entscheidung für Jesus treffen, sondern dass wir alle Lebensbereiche es ihm erlauben, das mit seinen Werten zu durchdringen, dass wir lernen, was es bedeutet, nachzufolgen, die Gebote zu bewahren. Und ich habe zum Schluss davon geredet, dass es wichtig ist, dass wir uns in andere investieren. Und ich will dich einfach ganz einfach fragen, heute Morgen, was ist es, wo der Heilige Geist in deinem Herzen sein Licht drauf scheint und wo er dich heute Morgen konkret ruft, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, Herr, das will ich jetzt tun, das will ich umsetzen. Und wenn du das weißt, wenn du das spürst, dann bitte ich dich, dass du da, wo du jetzt gerade stehst, Gott eine Antwort gibst und sagst, Herr, hier bin ich, das will ich umsetzen. Sag ihm, was es für dich bedeutet, heute das Staffelholz zu nehmen. Und in unserem Leben finden alle diese Dinge immer parallel statt. Aber ich glaube, es geht darum, heute Morgen zu sagen, Herr, das ist dein Wort für mich für den Moment. Und wenn wir jetzt dieses Lied noch singen, dann möchte ich dich ermutigen, mach das zu deinem Gebet vor Gott und mach das mit ihm fest. Gerne möchte ich auch die Menschen einladen, die vielleicht noch nicht so oft im Zollhaus waren und gerade erst dabei sind, zu verstehen, was es mit dieser Jesus-Nachfolge auf sich hat. Ich möchte dich einladen, dass da, wo du gerade stehst, dass du einfach auch vielleicht deine Stimme zu Gott erhebst und sagst, es gibt vieles, was ich noch nicht verstehe, viele Fragen, die ich noch habe, aber ich spüre, wenn ich diese Worte heute höre, dass es mich mehr und mehr hinzieht zu diesem Jesus. Dann sag ihm doch einfach heute Morgen, Jesus, ich möchte dich weiter besser kennenlernen. Ich möchte weiter besser verstehen, was es bedeutet, ein Christ zu sein. Und Gott ist hier und er hört dein Gebet.